Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Boris Meinecke kommt aus Köln. Er ist seit vielen Jahren ein sehr erfolgreicher Anwalt, Fachanwalt für Medizinrecht. Er hilft Patienten, die Opfer von Kunst- oder Behandlungsfehlern geworden sind. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Vielen Dank und auch guten Morgen an Sie, Herr.
Herr Meinecke, was war Ihr letzter Fall?
Ich vertrete im Augenblick rund 1000 Patientinnen und Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet. Der letzte, der jetzt gerade vor einem Tag zu mir gekommen ist, ist eine Patientin gewesen, beziehungsweise eine Mandantin, die ihren Mann verloren hat. Und das war natürlich ganz, ganz tragisch.
Ein Mann verloren durch eine Operation, die schiefgelaufen ist?
Ja, durch eine Operation, die schiefgegangen ist, in einer Universitätsklinik. Man meint ja, dass die Unikliniken besonders gut sind. Das war leider da nicht der Fall. Er ist gestorben, ihr Mann, und jetzt ging es um die Frage, ob sie eine Abfindung annehmen soll oder nicht.
Wird sie die Abfindung annehmen?
Ich habe ihr das dringend empfohlen. Es geht immerhin um einen 6-stelligen Betrag.
Okay.
Der Mann wird nicht zurückzuholen sein. Und aus meiner Erfahrung heraus muss ich sagen, dass die Beschäftigung mit einem solchen Thema für die Hinterbliebenen extrem schmerzhaft ist. Und es ist gut, wenn man irgendwann einen Schlussstrich ziehen kann.
Wenn man abschließen kann und dann versuchen kann.
Genau, das ist noch eine junge Frau. Genau. Und ich habe gesagt, sie haben noch eine Zukunft. Ja, sie irgendwann müssen sich mal lösen von dem Thema.
Wenn Sie sagen 1000 Fälle, das hochgerechnet sagen wir auf die letzten 30 Jahre, so lange machen Sie diesen Job auch schon, gibt es Ihre ganz persönliche Erfolgsquote? Können Sie einigermaßen seriös beziffern, in wie vielen Fällen Sie im Interesse Ihrer Patienten erfolgreich waren und in wie vielen nicht?
Also wir haben das mal sehr genau analysiert. Ich selbst habe jetzt rund 7.500 Verfahren betreut. Sind viele Verfahren dabei, die sehr lange dauern, teilweise 10, 20, 30 Jahre, die vielleicht sogar noch meine Nachfolger beschäftigen werden. Und so unterm Strich gesehen kann man sagen, dass etwa 50-60%, das schwankt so von Jahr zu Jahr, dieser Verfahren auch positiv ausgegangen sind, also zugunsten der Mandanten.
Wir haben beide zusammen vor ein bisschen mehr als 10 Jahren schon mal zusammen Sendung gemacht. Was hat sich in diesem Zeitraum im Sinne der Patienten verändert oder verbessert?
Ja, leider im Prinzip gar nichts. Es ist ein sogenanntes Patientenrechtegesetz gekommen mit viel Brimborium von der Regierung, die wir
2013.
Jetzt immer noch haben. 2013 ist das gekommen. Man hat es dem Bürger verkaufen wollen als einen echten Fortschritt im Bereich der Arzthaftung. Es ist gar nichts. Das Patientenrechtegesetz ist nichts anderes als die Wiedergabe all der Regeln, die schon seit Jahrzehnten durch die Rechtsprechung kreiert worden sind, um dem Patienten zu helfen. Also was Neues steht da gar nicht drin.
Warum hat man ein neues Gesetz gemacht, wenn das alte nicht verändert wurde?
Ja, ich glaube, um ein bisschen den Bürger zu beruhigen, um ihm vorzugaukeln, da wird was für dich getan, aber es ist an sich nur eine Mogelpackung.
Weil die Lobby der in Anführungsstrichen Gegenseite so stark ist?
Die Ärzte-Lobby, ich will sie nicht verdammen, und die Krankenhauslobby ist extrem stark, hat natürlich auch einen erheblichen Rückhalt, auch in der Regierung, und man mag nicht an sie so herangehen, dass sie wirklich mit einer schärferen Haftung behaftet werden.
Diese extrem lange Verfahrensdauer, Sie haben gerade die Zahl genannt, bis zu 30 Jahren, ist das wenigstens im Laufe der letzten Jahre etwas reduziert worden?
Leider gar nicht, überhaupt nicht. Man muss überlegen, gut, diese Verfahren, die so ganz, ganz lange dauern, das sind Verfahren, die ich dann schon gewonnen habe, in denen ich aber Kinder betreue, die bei der Geburt falsch behandelt wurden, die geschädigt wurden, und da muss man jetzt die Zukunft sichern. Und da geht es darum, dass wenn die 18 oder 20 werden Verdienstausfall bekommen, da geht es darum, dass eine behindertengerechte Umgebung geschaffen wird, da geht es darum, dass Pflegepersonal eingeschaltet wird. Also das beschäftigt einen tatsächlich dann extrem lange, im Prinzip so lange, wie die Mandanten leben.
Wir wollten klären, welche Patienten wann mit welchen Problemen zu Ihnen kommen.
Ja, an sich aus allen Fachbereichen. Es geht los mit kleinen internistischen Problemen, falsche Tablette verordnet, Bauchschmerzen ignoriert, bis hin zu ganz tragischen Verfahren, dass der Tod eingetreten ist. Häufig sind Verfahren aus der Chirurgie, häufig aus der Orthopädie, ich sag mal Hüftgelenk implantiert, Fehler oder aber Kniegelenk auch. Also das sind schon relativ häufige Verfahren und leider wird da auch viel zu viel operiert.
Wie schnell und wie seriös können Sie dann, wenn Sie von einem neuen Fall erfahren, abschätzen, ob der im Sinne des Patienten erfolgreich zu Ende geht?
Also wir haben erstmal einen Fragebogen entwickelt, da versuchen wir mal abzutasten, was ist überhaupt passiert? Wann ist es passiert? Wir müssen auch die Verjährungsfristen beachten. Und aufgrund unserer Erfahrung, wir haben jetzt mehr als 22.000 solche Verfahren betreut, kann man schon eine gewisse Vorahnung entwickeln. Natürlich darf ich mir nicht anmaßen zu sagen, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Bestimmte Dinge sind fehlerhaft, bestimmte Dinge Da könnte man sagen, es ist ein Fehler. Dann müssen wir Gutachter einschalten, nachdem alle Behandlungsunterlagen beigezogen sind. Und in der Regel dauert diese Aufklärung eines etwas komplizierten Falles schon 1 bis 2 Jahre, bis wir verlässlich wissen, ist es ein Fehler, ja oder nein.
Und dann, wenn Sie vor Gericht gehen, liegt es auch nicht unbedingt in Ihrer Hand, ob Sie an einen Richter geraten, der im Sinne Ihres Patienten urteilt oder im Sinne eher der Ärzte?
Leider nicht. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt bei Gericht sogenannte Fachkammern für Arzthaftung. Die sind dann schon sehr spezialisiert und wissen auch, wovon sie sprechen. Es gibt Kammern, die weniger Erfahrung haben. Arzthaftung ist ein sehr spezielles Gebiet. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass da eine gewisse Beißhemmung bei einem Richter ist, einen Arzt tatsächlich belasten zu wollen.
Was ist für Sie die schwierigste Hürde, über die Sie drüber müssen? Ist es der Nachweis der Kausalität?
Erst einmal der Nachweis des Behandlungsfehlers, also ist da etwas schiefgegangen, ist ein Fehler gemacht worden. Und klar, was Sie gerade ansprachen, die Kausalität. Ich muss also nachweisen, dass der Fehler die Ursache des tragischen Endergebnisses ist. Also jemand stirbt an einer Behandlung, ich muss nachweisen, der Fehler hat diesen Tod verursacht. Und das ist manchmal nicht ganz einfach.
Manchmal oder oft?
Leider oft. Aber die Rechtsprechung hat für solche Konstellationen, das war nicht der Gesetzgeber, sondern die Rechtsprechung, hilft. Der Bundesgerichtshof hat bestimmte Beweislasterleichterungen geschaffen.
Dazu kommen ja die unterschiedlichsten Ängste der Patienten, vermute ich zumindest mal. Fangen wir mit einem erstmal übermächtig erscheinenden Gegner an, also eine große Klinik oder eine große Versicherung.
Absolut. Viele Patienten, merkt man, trauen sich an sich kaum, zum Anwalt zu gehen. Und ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Behandlungsfehler überhaupt nicht aufgedeckt werden. Der erste Schritt ist ein relativ großer. Der Vertrauensbruch ist auch groß. Man muss ja gegen jemanden vorgehen, dem man vorher hochgradig vertraut hat. Und das ist nicht ganz einfach, aber Ärzte sind Menschen und Menschen machen Fehler.
Gut, aber es bleibt dabei, die Hürde ist hoch, denn Versicherungen haben Geld, auch Kliniken haben Geld und die können ja problemlos in die nächste Instanz gehen. Und wer finanziert das für den Patienten?
Ja, viele Versicherer sitzen das wirklich aus, hemmungslos bis zum Bundesgerichtshof. Und das sind dann die Verfahren, die dauern 5, 8 oder 10 Jahre lang bei Gericht. Für die Patienten extrem zermürbend, extrem unangenehm. Und wenn die Patienten keine Rechtsschutzversicherung haben oder nicht Prozesskostenhilfe berechtigt sind, das sind die, die das nicht bezahlen können, dann wird es schwierig, an solchen Prozess zu proben.
Aber die Rechtsschutzversicherung, die gilt ja auch nicht für alle Instanzen, oder?
Schon, ja? Doch. Ja? Wenn es ein ganz normaler Familienrechtsschutz ist, gilt sie für alle Instanzen, aber die Deckungssumme muss hoch genug sein.
Hoch genug heißt?
Hoch genug, das hängt von der Höhe des Streitwertes ab. Wenn ich jetzt ein schwer geschädigtes Kind habe, das ist ein Streitwert von über 1 Million mindestens Euro, dann brauche ich eine hochdotierte Rechtsschutzversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 100.000, 200.000 Euro, sonst reicht's einfach nicht.
50 Jahre, glaube ich, plus minus gibt's die Kanzlei?
Jetzt schon bald 55 Jahre. Mein Vater hat vor diesem Zeitpunkt sich darauf spezialisiert, auf diese spezielle Rechtssymptomatik in Deutschland. Damals gab es ja an sich kaum Patientenrechte. Es
war
gab
Ihr Vater der Erste, der sich da so
fast um der Erste dann,
Patienten
naja,
gekümmert
genau,
hat?
Genau. An sich war das gar nicht, das Thema stand überhaupt nicht auf der Agenda. Keiner wollte da so richtig ran. Ja, und mein Vater hat das begonnen und ich und mein Bruder haben das nun fortgeführt.
Ärzte waren damals ja Halbgötter in Weiß.
Exakt, und da hat man nichts gegen sie gemacht.
Ja, weil Ärzte grundsätzlich damals keine Fehler gemacht
haben. Ärzte machen an sich heute auch immer noch keine Fehler, zumindest meinen sie das.
Manchmal machen sie doch Fehler, aber die Schwierigkeit ist, es ihnen erstens nachzuweisen und zweitens mit halbwegs seriösen Zahlen ums Eck zu kommen. Wagen Sie es trotzdem?
Ja, also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, wie viele Behandlungsfehler gibt es denn in Deutschland? Richtige Statistiken existieren dazu nicht. Die Ärzte halten das auch gerne unterm Tisch. Man schätzt, dass es mehr als 1 Million sind pro Jahr. Zum Beispiel die Krankenhausinfektion, ein ganz übles Thema. Man sagt, dass in Deutschland 700.000 bis 1 Million Krankenhausinfektionen pro Jahr sich ereignen und bei optimaler hygienischer Betreuung etwa 50-70% vermeidbar wären. Okay. Man weiß des Weiteren, dass an diesen Infektionen rund 40.000 Patienten im Jahr sterben. Und wenn man sich überlegt, 50-70% von diesen 40.000, dann habe ich mehr Tote im Krankenhaus, und zwar vermeidbar als im Straßenverkehr. Also der Weg ins Krankenhaus ist nicht ganz so ungefährlich.
Ansonsten Behandlungsfehler, Operationsfehler, die keiner tatsächlich zusammenzählt. Auf der anderen Seite, es gibt ja diesen medizinischen Dienst, der, glaube ich, jährlich eine Bilanz veröffentlicht, der Anzahl der Gutachten.
Der Anzahl der Gutachten, und die sind auch in fünfstelliger Größenordnung. Dann, ja, wenn alle Krankenkassen das zusammenziehen, dann gibt es noch die Gutachterkommission und Schlichtungsstellen. Also offiziell angemeldet werden in Deutschland etwa 20.000 bis 30.000 Verfahren jedes Jahr. Der positive Ausgang, das schwankt so um die 25%. Ich persönlich glaube, dass viel mehr Behandlungsfehler hätten nachgewiesen werden können, aber da muss man sich auch sehr viel Mühe geben.
Wie viele Menschen, denken Sie oder wissen Sie, machen gar nichts aus der Angst heraus, doch nicht erfolgreich zu sein oder alte Wunden wieder aufzureißen?
Also die meisten machen tatsächlich nichts. Ich würde mal sagen, dass wenige Prozentpunkte nur der tatsächlich vermeidbar geschädigten Patienten für ihr Recht kämpfen. Es ist ein mühsamer Kampf, das muss man ganz klar sagen. Und manche scheuen das auch. Einmal, was wir gerade angesprochen haben, aus Angst davor, gar nicht erfolgreich das durchsetzen zu können. Oder aber, weil es lange dauert. Oder aber, weil sie es gar nicht mitbekommen haben.
Ja, das Ganze ist ja auch eine immense und sehr aufwendige Aufgabe, vor der Sie als Anwalt ja auch am Anfang stehen. Was machen Sie mit einem Kunden, mit einem Klienten, mit einem Patienten, der Ihnen erstmal 100 eng beschriebene DIN A4-Seiten auf den Tisch legt?
Das habe ich natürlich auch. Das ist anstrengend. Ja. Das ist wirklich anstrengend, sich das durchzulesen. Und manchmal muss ich auch sagen, dass das psychische Probleme sind und keine wirklichen Behandlungsfehler. Und da muss man versuchen, auf eine nette und freundliche Art dem Mandanten das begreiflich zu machen.
Gelingt Ihnen das?
Nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Denn manche verbeißen sich dann so in dieses Thema, dass man ihnen ehrlich gesagt als Jurist gar nicht helfen kann.
Zitat: Ich gehe nicht mehr zum Arzt, weil es so furchtbar ist, was ich da sehe. Frage 1, Herr Meinige, ist das Zitat richtig? Frage 2, wenn es richtig ist, gilt das heute noch?
Ja, es gilt tatsächlich heute noch. Natürlich, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich versuche mit einigermaßen gesundem Leben und auch Ausgleichssport meine Zipperlein Grenzen zu halten.
Ausgleichssport heißt?
Heißt bei mir Tennis spielen und Fahrradfahren.
Okay.
Ja, und auch viel Wassersport. Aber das ist natürlich in Köln nicht möglich. Das geht dann nur im Urlaub.
Da fließt doch der Rhein.
Aber nicht für das, was ich gerne möchte. Also ich bin begeisterter Kiter und Taucher. Und das geht beides nicht auf dem Rhein.
Woher kommt dieses Misstrauen Ärzten gegenüber?
Ja, ich will ja gar nicht sagen, dass Ärzte schlechte Menschen sind. Natürlich wollen die helfen, das ist ganz klar. Andererseits sage ich mir auch, ein Patient kann auch ein bisschen kritisch sein. Darf er auch sein. Er darf auch mal was hinterfragen. Sollte er auch tun. In Deutschland wird viel zu viel verschrieben. Antibiotika werden viel zu häufig gegeben. Das ist ein ganz großes Problem. Deswegen werden diese Keime resistent. Es wird viel zu viel operiert. Man sollte ruhig auch mal eine zweite Meinung einholen zu etwas, was eventuell gar nicht notwendig ist. Und das finde ich, das tue ich für mich und das sollten auch viele Patienten tun.
Also über die Keime mit den dramatischen Folgen, die das hat, wenn man sich im Krankenhaus so ein Ding einfängt, haben wir gesprochen. Was ist mit den Operationen? Wo wird am häufigsten zu oft falsch operiert?
Also überflüssig, sehr viel überflüssige Operationen sind im Bereich des Rückens, diese Rückenversteifungsoperationen oder Bandscheiben raus, Prothesen rein. Man sagt, dass 50-70%, Techniker Krankenkasse hat gesagt, 70% aller dieser Operationen sind überflüssig. Man kann das mit Gymnastik prima in den Griff bekommen. Und eben auch diese sogenannte Endoprothetik, das heißt künstliches Hüftgelenk, künstliches Kniegelenk. Ja. Da sollte man vorsichtig sein. Ich will jetzt hier niemanden verunsichern, aber eine zweite Meinung einzuholen zu einem Eingriff wäre sicherlich nicht schlecht.
Aber das sind doch so dramatische Eingriffe in das Leben eines Menschen, eines Patienten. Woher kommt diese Vielzahl überflüssiger Operationen? Warum finden die überhaupt statt?
Ja, es ist natürlich so, dass auf Chefärzte unglaublicher Druck ausgeübt wird. Die müssen eine bestimmte Zahl von Operationen im Krankenhaus machen.
Wer übt den Druck aus?
Die Krankenhausverwaltung. Die Krankenhäuser wollen und müssen Geld verdienen. Und da sagt man zum Beispiel, lieber Chefarzt, du musst pro Jahr 100 Mal ein Knie operieren, 100 Mal ein künstliches Gelenk einsetzen. Und wenn er das nicht macht, kriegt er Ärger mit seiner Verwaltung. Also das hat natürlich mit Medizin und Ethik gar nichts zu tun. Es sind nur finanzielle Interessen, die da eine Rolle spielen. Deswegen etwas mehr Kritik ist schon angebracht.
Überflüssige Operation ist das eine. Was ist mit Fehlern während der Operation?
Passiert natürlich auch. Es kann sein, dass es ein Operationsfehler ist, es kann ein Anästhesiefehler sein, teilweise mit ganz dramatischen Konsequenzen. Oder nach der Operation, wenn jemand im Aufwachraum nicht vernünftig überwacht wird, rutscht wieder in die Narkose rein, kann ein Sauerstoffmangel entstehen. Oder aber es kommt nach der Operation später zu einer Infektion, die häufig passiert im Krankenhaus. Also die Fehler, die ziehen sich durch im Prinzip alle Bereiche der Medizin.
Sind diese Fälle, die Sie gerade skizziert haben, für Sie als Anwalt relativ einfach darzustellen und damit im Sinne der Patienten auch relativ einfach zu gewinnen?
Nein, leider sehr, sehr schwierig. Es kommt sehr auf den Einzelfall an. Es gibt Komplikationen bei Operationen, die man nicht verhindern kann. Und die Infektion im Krankenhaus gilt allgemein nicht unbedingt als vermeidbar. Ich muss also immer einen genauen Fehler nachweisen. Ich muss nachweisen, da ist das falsche Antibiotikum gegeben worden. Die haben auf eine Infektion nicht rechtzeitig reagiert. Oder aber, was ganz selten der Fall ist, da hat jemand keine Handschuhe benutzt.
Gibt es eigentlich noch die berühmte Mullbinde, die aus Versehen im Bauchraum verbleibt?
Das gibt's. Es gibt Scheren, es gibt nicht nur Tupfer, es gibt Klemmen. Allerlei verbleibt bisweilen im Bauch des Patienten, auch wenn die Krankenschwestern genau zählen sollen. Nicht immer klappt's.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Boris Meinecke, der sich als Anwalt auf Medizinrecht, auf Patienten spezialisiert hat und frage inzwischen das Fachwissen auch eines Arztes hat.
Das darf ich mir natürlich nicht anmaßen. Aber ganz klar, man muss, wenn man dieses Feld vernünftig bearbeiten will, sich sehr mit Medizin auseinandersetzen. Ich habe zum Beispiel über Injektionsschäden promoviert, also Komplikationen nach Injektion. Und Injektionen werden in Deutschland extrem häufig gegeben. Da kann auch viel schief gehen. Ich habe 3 medizinische Doktorväter. Das war sehr kompliziert, das ganze Prozedere. Hat sehr viel Arbeit gemacht. Ja. Und man muss sich damit beschäftigen. Ich muss ja auch Operationsberichte lesen können. Ich muss ja wissen, was ist da überhaupt passiert.
War es mal ein Thema für Sie, nach der Juristerei noch den medizinischen Doktor zu machen?
Also meine Doktorväter hatten mir gesagt, wenn ich jetzt noch 5 Semester Medizin studieren würde, dann könnte ich noch zusätzlich einen Doktor med bekommen. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich bin nicht eitel. Das brauche ich nicht.
Erleichtert das Ihre Arbeit, dass die Gegenseite, Krankenkassen, Kliniken, wer immer weiß, da ist einer, der was von der Medizin versteht?
Also aus der Sicht der Versicherungswirtschaft hat unsere Kanzlei einen, glaube ich, sehr guten Namen. Die hassen uns nämlich wie die Pest. Aufgrund des Umstandes, dass wir wirklich extrem viele Verfahren schon bearbeitet haben, haben Versicherer extrem viel Geld für unsere Mandanten zahlen müssen. Das wissen die Versicherer auch ganz genau, sodass es schon einen Vorteil hat, wenn man als Anwalt antritt und die Versicherung weiß, den müssen wir ernst nehmen.
Gleichwohl brauchen Sie gute Gutachter, haben Sie die?
Absolut, wir haben über 100 Gutachter. Es ist extrem wichtig aus allen Fachbereichen, das müssen auch wirklich kompetente und objektive Gutachter sein, denn Sie können natürlich als Jurist einen Operationsbericht nicht wirklich auswerten oder wenn ein Anästhesie-Zwischenfall sich ereignet hat. Da ist medizinische Kompetenz gefragt.
Und der gegnerische Gutachter überlegt sich dann, wenn er weiß, die andere Seite hat Gutachter A, B und C aufgefahren, wie er sich entsprechend verhält?
Exakt. Es gibt ja immer noch so eine alte Regel, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Auch bei Gericht ist das leider nach wie vor sehr aktuell. Das heißt, wenn ich zu einem Gericht gehe und einen Prozess führe, wird dort ein Gutachter eingeschaltet. Und wenn der Gutachter sich nicht kontrolliert fühlt, dann schreibt er allerlei, oftmals zugunsten seiner Kollegen. Wenn der Gutachter aber sieht, da sind ja schon mehrere honorige andere Gutachter, die Dinge beurteilt haben, dann ist die Tendenz, ein falsches Gutachten zu erstellen, viel, viel geringer.
Wir haben in der ersten Leutestunde schon diesen medizinischen Dienst kurz angesprochen, der ja auch in einer fünfstelligen Größenordnung pro Jahr Gutachten erstellt. Welche Rolle spielt dieser medizinische Dienst für Ihre spezielle Arbeit?
Also es hängt davon ab, welche Krankenkasse das ist. Dann empfehle ich dem Mandanten durchaus auch, den medizinischen Dienst einzuschalten. Denn die Qualität der Begutachtung ist leider extrem unterschiedlich. Es gibt Gutachter vom medizinischen Dienst, die nicht den Namen Gutachter verdienen. Es gibt sehr kritische Gutachter, es gibt vernünftige Gutachter. Ich würde mich aber niemals allein auf das Gutachten des medizinischen Dienstes verlassen, weil meine Erfahrung ist, dass dort häufig falsch negativ die Dinge beurteilt werden. Aber als Einstiegsbegutachtung ist es gar nicht schlecht.
Diese sogenannte Gegenseite, also Kliniken, auch Versicherungen, verhalten die sich Ihnen gegenüber und Ihrem Klienten, Ihrem Kunden gegenüber alle gleich oder ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede?
Es gibt nur ganz kleine Unterschiede. Prinzipiell kann ich sagen, Versicherer wollen alle kein Geld zahlen. Das ist die große Linie, die auch wenn es geht nicht überschritten wird. Es gibt einige Versicherer, die dann, wenn man den Vorwurf der Fehlbehandlung wirklich qualifiziert nachgewiesen hat, auch freiwillig einlenken. Das sind aber nur wirklich sehr wenige. Die meisten blocken und leider viel mehr als früher. Das heißt, wir müssen heute häufiger prozessieren, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war.
Wir haben die Mail bekommen eines Hörers, der auch Arzt ist in einem Stuttgarter Krankenhaus und feststellt, es sei nicht fair, weil die Sendung sei nicht fair, weil wir sozusagen suggerieren, dass die ärztliche Versorgung in Deutschland schlecht sei und Ärzte im Regelfall Fehler produzieren.
Also ich glaube nicht, dass wir das suggerieren. Ärzte sind Menschen und Menschen machen Fehler, das muss man ganz klar sagen. Und ein Arzt, der für sich in Anspruch nimmt, noch niemals in seinem Leben, wenn er 30, 40 Jahre lang Arzt war, einen irgendwie gearteten Fehler gemacht zu haben, das kann ja schon mal eine falsche Tablette gewesen sein.
Wobei das dieser Hörer nicht behauptet hat.
Also die Fehler als solche, meine ich, muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, die Ärzte sollten auch ein bisschen anders damit umgehen. Sie sollten akzeptieren, dass sie Fehler machen. Und wenn diese Fehler passieren, sollten sie sich doch darum bemühen, dass die eigene Versicherung das möglichst bald reguliert.
Und das auch offener und ehrlicher und transparenter kommunizieren?
Ja, absolut. Denn viele Verfahren schaukeln sich doch hoch, auch in den Medien erst hoch, weil die Versicherungen blockieren, weil die Ärzte blockieren. Ein Arzt, der festgestellt hat, da ist was nicht optimal gelaufen, der sollte doch auf seinen Patienten zugehen und sagen, ich versuche das zu regeln, ich habe eine Versicherung und wenn das vermeidbar war, dann soll die das im Endergebnis ausgleichen.
Das findet aber nicht sehr häufig statt.
Das findet so gut wie gar nicht statt,
okay,
muss ich sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr selten. Ab und zu erlebe ich das. Aber ich muss sagen, das sind wirklich ganz, ganz wenige Fälle nur.
Wie würden Sie denn die Bereitschaft Ihrer Kunden, Ihrer Klienten einschätzen, bei einem entsprechenden Angebot des Arztes darauf einzugehen und auf den großen Prozess zu verzichten?
Also ich muss sagen, je früher das Angebot kommt, desto größer ist die Bereitschaft. Und das ist eben, was wir irgendwann ansprachen, diese mangelnde Fehlerkultur. Wenn Ärzte einfach eingestehen und die Patienten billigen ihnen das auch zu, dass sie Fehler machen und wenn diese Fehler möglichst schnell reguliert werden, dann kocht überhaupt nichts hoch. Und dann sind Patienten auch bereit, etwas kleinere Angebote anzunehmen als später. Später sind die Fronten so verhärtet, das wird dann ganz, ganz schwierig.
Wobei das alles natürlich auch voraussetzt, dass nicht nur die Ärzte kommunizieren, sondern auch es eine gewisse Bereitschaft der Versicherungen gibt, Geld zu bezahlen. Nur vorhin haben Sie erzählt, dass alle Versicherungen das Vorhaben eint, möglichst nicht bezahlen zu wollen.
Exakt, aber die Zielrichtung ist natürlich, dass die Versicherungen sagen, unsere Versicherungsnehmer bestreiten auf das Intensivste den Fehler. Wenn intern ein Arzt zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, dann glaube ich, ist die Bereitschaft der Versicherer, freiwillig einzulenken, auch viel größer.
Was das Niveau der ärztlichen und medizinischen Versorgung in Deutschland angeht, da hat der Hörer als nicht nur als Betroffener, sondern auch, eben auch als praktizierender Arzt auch darauf angesprochen, das Niveau in Deutschland ist viel besser als in den meisten Ländern dieser Welt.
Das kann ich nur absolut unterstreichen. Wir wollen die Medizin nicht schlecht reden in Deutschland. Das ist eine sehr, sehr gute Medizin, allerdings auch eine sehr, sehr teure Medizin. Es gibt Länder, skandinavische Länder, da kommt man mit weniger Geld sehr gut aus. Das Problem ist einfach, dass bestimmte Anreize gesetzt sind oder gesetzt werden, Geld zu verdienen, die nicht unbedingt im Sinne des Patienten sind.
Wir wollten über die falschen Diagnosen sprechen. Wie oft passiert das?
Relativ häufig, muss ich sagen. Und die Rechtsprechung ist insoweit mit den Ärzten auch etwas freundlicher als normal. Also die falsche Diagnose gilt nicht immer automatisch als Behandlungsfehler. Man billigt den Ärzten zu, dass da auch mal eine falsche Diagnose gestellt werden kann. Die muss dann aber irgendwann revidiert werden. Also irgendwann muss ich schon richtig stellen. Typisches Beispiel, eine Frau geht zur Brustkrebsvorsorge.
Ja.
Der Arzt erkennt den Brustkrebs nicht rechtzeitig. Irgendwann wird er immer größer, da muss man ihn erkennen. Und wenn man früher reagiert hätte, hätte man vielleicht viel ersparen können. Also Krebsvorsorge und falsche Krebsdiagnose, das ist leider relativ häufig in Deutschland.
Aber wie schaffen Sie es als Anwalt, dann den Nachweis zu führen, dass der Arzt damals vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren das hätte sehen müssen oder ertasten müssen?
Ist tatsächlich nicht einfach. Also einmal muss man Gutachter einschalten, die Behandlungsunterlagen auswerten, die Mammografien, Sonografien oder sonst was. Ob man sieht, ist denn da schon was gewesen? Und zum anderen hat die Rechtsprechung in bestimmten Situationen Beweislasterleichterungen geschaffen für den Patienten, sodass ich dann nur noch nachweisen muss, vielleicht hätte man dieser Frau die Amputation ersparen können. Vielleicht hätte man die Metastasierung ersparen können. Also da gibt es ganz spezielle Situationen, sodass man eventuell dann etwas erreichen kann. Aber eins ist klar, den Krebs macht dann keiner mehr rückgängig.
Wie oft passiert es, dass in dieser Form Krebs nicht erkannt wird?
Ja, gar nicht so selten, wie man meint. Und diese Frauen sind dann natürlich sehr verbittert. Sie sagen zu Recht, warum gehe ich denn dauernd zur Krebsvorsorge, wenn das nicht erkannt wird? Ich will jetzt die Gynäkologen nicht schlecht reden und ebenso wenig die Radiologen. Die machen einen ganz tollen Job. Aber Wenn ich als Frau meine, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann sollte ich vielleicht nochmal das hinterfragen.
Gibt es auch den umgekehrten Fall, dass ein Patient eine Krebsdiagnose bekommt mit all den psychischen Verwerfungen, die das dann mit sich bringt und er hat gar nichts?
Ja, leider hatten wir das auch schon. Das ist natürlich katastrophal. Oder ich hatte mal einen anderen Fall, da war es eine falsch positive HIV-Diagnose. Ja, und das war schon einige Zeit her. Der Patient, der hat dann mehr oder weniger mit seinem Leben abgeschlossen, hat sein ganzes Geld ausgegeben, hat gesagt, ich lebe jetzt ja nur noch 2 Jahre. Aha. Und auf einmal stellt man fest, nein, die Diagnose war falsch. Und dann ist natürlich das Entsetzen groß, weil er hat auf einmal nichts mehr, hat alles ausgegeben. Gut, das muss dann von der Versicherung reguliert werden. Das ist eher die seltene Ausnahme.
Wie ist denn dieser Fall juristisch dann ausgegangen?
Zugunsten des Patienten. Allerdings nicht ganz so, wie er das gerne gehabt hätte. Ja. Ich kann ja nicht sagen, die Versicherung muss jetzt sein Haus wieder kaufen. Er hat dann viel Geld ausgegeben und einen Teil hat er zurückbekommen.
Sie haben vorhin erzählt, dass diese Verfahren vor Gericht zum Teil unfassbar lange dauern. 5 Jahre, 10 Jahre, länger. Haben Sie auch Patienten oder Kunden oder Klienten erlebt, die das nicht ausgehalten haben?
Leider. Ich habe auch Mandanten, die dann sterben während des Prozesses. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Krebs hat und der Krebs metastasiert, dann kann ich es fast schon fühlen, dass er eventuell das Ende nicht miterlebt. Ich habe leider auch schon Verfahren gehabt, dass Patienten sich während des Prozesses umgebracht haben. Das ist natürlich furchtbar tragisch als Anwalt auch. Hatte mal einen Mandanten, der hat sich dann vor den ICE gestürzt. Und fragt man sich auch, hätte ich das eventuell irgendwie noch anders für den Mandanten darstellen können? Also das ist dann schon sehr tragisch, muss ich sagen.
Und zu spät.
Und zu spät, leider.
Wir haben so viele Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen, die wir im Detail deshalb nicht ansprechen können, weil dahinter sehr oft eine hochkomplizierte Familien- bzw. Patientengeschichte steht, die Sie als Außenstehender so nicht erklären und letztlich beurteilen können. Eine Hörerin schreibt, sie hätte das Gefühl oder auch die persönliche Beobachtung gemacht, dass es extrem schwierig sei, was Zahnschäden und Fehler in der Zahnbehandlung angeht, da zu einem vernünftigen Ausgleich zu kommen.
Das ist nicht so schwierig, wie man das meint. Natürlich ist es immer erstmal eine gewisse Hürde, die man als Patient überschreiten muss. Ich würde prinzipiell jedem raten, dem Zahnarzt erstmal die Möglichkeit der Nachbesserung zu geben.
Ja.
Ja, und wenn er das dann nicht in den Griff bekommt, dann soll sich der Betreffende an die Krankenkasse wenden.
Eine andere Hörerin möchte wissen, ob es stimmt, dass gerade bei sogenannten Schönheitsoperationen besonders viel schief läuft.
Nicht unbedingt. Es ist natürlich so, die Schönheitschirurgie ist extrem lukrativ und nicht alle Ärzte, die sich daran begeben, sind wirklich ausgebildete plastische Chirurgen. Ich kann als Hals-Nasen-Ohren-Arzt auch solche Operationen machen. Jeder approbierte Arzt darf Schönheitsoperationen machen, auch der Internist, der überhaupt keine Ahnung von dieser Materie hat. Also da muss ich ein bisschen aufpassen als Patient, wo ich hingehe.
Und in diesem Bereich ist es ja auch schwer zu beurteilen, weil der eine empfindet dann eine ästhetische Beeinträchtigung, die der andere als völlig normal interpretieren würde.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also der Richter, der sich hinterher ein Resultat anschaut, wird dann schon sich überlegen, ist das jetzt hässlich, ja oder nein? Na, und da ist die Bandbreite groß. Also nicht jede Schönheitsoperation ist auch automatisch mit einem Fehler behaftet. Das muss man schon versuchen, ein bisschen, da muss die Kirche auch im Dorf bleiben.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Wenn wir mal über den eigenen Tellerrand und die eigenen Grenzen hinausschauen, was können wir von anderen Ländern lernen?
Ja, vielleicht ein bisschen mehr Offenheit. Ein bisschen mehr Offenheit im Bereich, was passiert denn überhaupt? In Amerika habe ich die Möglichkeit, ich will nicht sagen, dass was aus Amerika kommt, alles gut ist. Aber da kann ich sagen, ich möchte eine Statistik einsehen, wie viele Komplikationen passieren in diesem Krankenhaus nach bestimmten Operationen. Und danach kann ich das Krankenhaus dann auswählen. Die Krankenhausgesellschaften in Deutschland haben solche Statistiken. Die werden aber bewusst unterm Tisch gehalten.
Kennen Sie die Statistiken?
Die werden uns auch nicht bekannt gegeben. Ich weiß nur, dass solche Statistiken existieren. Die werden aber nicht herausgegeben, weil das natürlich nicht gut ist fürs Geschäft. Also ein bisschen mehr Offenheit wäre gut und jeder Patient sollte vielleicht auch ein bisschen kritischer an die Dinge herangehen.
Können wir von den Skandinaviern was lernen?
Ja, die können mit weniger Geld bessere Medizin machen. Also ich will nochmal die Ärzte hier in Deutschland nicht irgendwie kritisieren, aber man muss nicht immer alles operieren.
Ansonsten, was die Offenheit angeht, haben Sie auch festgestellt in Ihrer alltäglichen Praxis, dass immer dann, wenn ein besonders spektakulärer Fall dann auch plötzlich medial stattfindet, Versicherungen vielleicht doch eher zahlen.
Ja, leider ist das. Das ist also ein enormer Druck, der von den Medien kommt. Und wenn ein Anliegen berechtigt ist, es muss nun wirklich berechtigt sein, und eine Versicherung weiß ganz genau, früher oder später müssen wir zahlen, dann ist eine Veröffentlichung, bisweilen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR.